Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute geht es um den Winkzeichenfall. Das ist ein Fall, der auch durchaus bei mir persönliche Erinnerungen weckt, aber das soll jetzt nicht so viel, hat jetzt nicht so damit viel zu tun. Es geht im Prinzip darum, dass jemand im Straßenverkehr jemand anderem ein Winkzeichen gibt, das er fahren kann. Dann fährt dieserjenige und dann passiert ein Unfall. Und genau, geht's dir gut, Simon?
Mir geht's heute super. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich habe eine leichte Erkältung überstanden, aber ansonsten, ich glaube, man hört es ein bisschen an der Stimme, aber ansonsten geht's mir gut.
Ja, das freut mich doch. Kurz zu eurer Information. Wir nehmen heute mal zum ersten Mal von verschiedenen Orten auf. Das heißt, es kann sein, dass der Ton bei der einen oder anderen Person vielleicht etwas anders klingt als sonst. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht abhalten. Wir kommen jetzt direkt zum Sachverhalt. K. fährt in seinem Leichttransporterwagen an einem schönen Sonntagmorgen und als er auf einer Seitenstraße an eine Hauptstraße anfährt, bemerkt er, dass ein LKW die Sicht versperrt und zögert deshalb, auf die Hauptstraße einzubiegen. Als B. den K. von einer etwas übersichtlicheren Stelle ein Handzeichen gibt, dass er fahren kann, drückt K. dann aufs Gas und fährt auf die Hauptstraße auf. Plötzlich kommt ein anderer Verkehrsteilnehmer und fährt K. in die seitliche Front seines Leichttransporters. Ihm entsteht dabei ein Schaden über 2000 Euro an Reparaturkosten. Und unsere Fallfrage ist jetzt, ob K. von B. Ersatz dieser 2000 Euro verlangen kann. Kurz zur Info. Der Originalfall ist deutlich ausführlicher beschrieben. Da wird genau gesagt, von wo kommt wer und der das Winkzeichen gibt, der sitzt da auch in einer Fahrerkabine von einem LKW, aber das soll uns hier nicht stören. Okay, kommen wir mal zum Lösungsvorschlag. Zunächst gucken wir uns ja immer vertragliche Ansprüche an und beziehungsweise schuldrechtliche Ansprüche. Und wir könnten hier erstmal einen Anspruch auf Ersatz des Schadens in Höhe von 2000 Euro aus § 280 Absatz 1 BGB überlegen. Hierfür bedarf es natürlich eines Schuldverhältnisses. Ein Schuldverhältnis kennen wir ja aus § 241 Absatz 1 BGB. Welche Art von Schuldverhältnissen könnte hier eigentlich vorliegen, Simon?
Ja, normalerweise kennen wir ja Schuldverhältnisse eher so als Verträge. Ich meine, der klassische Fall ist eher so der Kaufvertrag oder vielleicht mal ein Mietvertrag. Hier ist es jetzt ein bisschen schwierig. Man könnte, sage ich mal, auf die Idee kommen, darin einen Auftrag zu sehen aus § 662 BGB.
Genau. Ein Auftrag ist ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Auf ihn finden die allgemeinen Regeln des BGB Anwendung. Hierzu braucht man also auch Angebot und Annahme nach den Paragraphen 145 folgende BGB. Ein Vertrag kommt ja durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Und jetzt müssen wir uns fragen, ob dieses Winkzeichen des B als Angebot zum Abschluss dieses Vertrages gewertet werden kann. Ein Winkzeichen ist ein nicht ausdrückliches, also ein konkludentes Verhalten, das hat B auch mit Handlungswillen getätigt. Eine Willenserklärung setzt aber noch subjektiv ein Erklärungsbewusstsein voraus. Erklärungsbewusstsein meint die Kenntnis des Erklärenden, dass seine Äußerung eine Rechtsfolge herbeiführt, die ihn dann auch bindet. Also ein Rechtsbindungswillen.
Bezüglich dieses Themas können wir übrigens nochmal auf den Weinversteigerungsfall hinweisen, der klassische Fall aus dem ersten Semester sozusagen. Wenn man den Fall sucht bei Spotify, dann könnt ihr den entsprechend bei uns finden. Ich weiß gerade auswendig nicht, welche Folge das von uns war, aber es war relativ am Anfang von Judicum noch.
Genau, wenn man bei Spotify in die Suchleiste Weinversteigerungsfall eingibt, dann findet man das relativ schnell. Ob B ein Erklärungsbewusstsein hatte, ist dann anhand objektiver Kriterien festzustellen, also nach Paragraphen 133 und 157 BGB. Ein Winkzeichen stellt jedoch nur eine Hilfe im Straßenverkehr dar und kann eher als Nettigkeit oder als Gepflogenheit gewertet werden, aber nicht unbedingt als Wille, sich rechtlich binden zu wollen. Also hatte B kein Erklärungsbewusstsein, weshalb erstmal kein Vertrag zwischen K und B zustande gekommen ist. Das heißt, wir hatten ja hier den Auftrag nach § 662 BGB angesprochen, der ist hier eben nicht zustande gekommen. Als zweites könnte man ein Gefälligkeitsverhältnis hier anprüfen. Ein Gefälligkeitsverhältnis ist ein Schuldverhältnis, aus dem Schutz- und Nebenpflichten entstehen. Besonders hierbei ist, dass bei einem Gefälligkeitsverhältnis kein Anspruch auf Erfüllung besteht, aber eben entsprechende Schutzpflichten vorliegen, wenn es in Vollzug gesetzt wird. Ob und unter welchen Voraussetzungen eine rechtsgeschäftliche Gefälligkeit vorliegt, ist umstritten. Die Rechtsprechung und das zugrunde liegende Urteil sagen hierzu Folgendes. Auf eine Entscheidung eines solchen Meinungsstreits kommt es deshalb nicht an, weil ein Winkzeichen im Straßenverkehr aufgrund des Haftungsrisikos nach Verkehrsanschauung eine bloße tatsächliche Gefälligkeit ohne Nebenpflichten darstellt. Das bedeutet im Prinzip, dass eine Übernahme von Haftungsrisiken durch ein Winkzeichen realistisch gesehen nie gewollt ist im Straßenverkehr. Also ist ein Anspruch, beziehungsweise ist erstmal dieses Gefälligkeitsverhältnis nicht so ausgestaltet, dass daraus Nebenpflichten entstanden sind. Ein Anspruch aus § 280 Absatz 1 BGB kann also nicht auf ein Gefälligkeitsverhältnis mit Nebenpflichten gestützt werden. Ein Schuldverhältnis kann aber auch entstehen, wenn das Gesetz dies anordnet. Kommt dir da irgendwas in den Sinn, Simon? Das ist vielleicht eine etwas türkische Frage.
Willst du jetzt wieder auf die GOA hinaus? Ein weiteres Mal, kann das sein?
Vielleicht, ja.
Ist ja gefühlt irgendwie dein Lieblingsthema bei unseren zivilrechtlichen Episoden. Du bringst immer mal wieder die Geschäftsführung ohne Auftrag an.
Ja, also eigentlich hast du da schon recht. Also man könnte hier ansprechen, dass der B hier ein fremdes Geschäft ohne Auftrag geführt hat nach Paragraphen 683, 677 BGB, also die berechtigte GOA. Eine fremde Geschäftsführung, also jede fremdnützige Tätigkeit liegt hier vor. Und nochmal kurz für alle, die jetzt gerade schon wegschalten wollen, GOA wird hier jetzt nicht groß und breit diskutiert, sondern wir wollen euch nur kurz sagen, ob das vorliegt oder nicht. Wie gesagt, also die fremde Geschäftsführung ist die fremdnützige Tätigkeit für einen anderen eben. Diese muss auch eben mit Fremdgeschäftsführungswillen vorliegen. Dieser Fremdgeschäftsführungswille ist widerlegbar zu vermuten, wenn es sich um ein objektiv fremdes Geschäft handelt. Widerlegbar bedeutet, dass der Anspruchsgegner einen Fremdgeschäftsführungswillen hier widerlegen kann, was dann dazu führt, dass eine GOA hier im Ganzen abzulehnen wäre. Dieser Fremdgeschäftsführungswillen kann hier deshalb nicht angenommen werden, weil nach einem verkehrsüblichen Verhalten gerade im Straßenverkehr keine vollständige Übernahme der Haftungsrisiken angenommen werden kann. Das heißt so viel wie, wenn ich dir jetzt ein Winkzeichen gebe, Simon, dass du fahren kannst, dann will ich jetzt nicht unbedingt komplett dein Haftungsrisiko mit übernehmen. Ich glaube, das kann man hier irgendwie auch entsprechend nachvollziehen, oder?
Ja, dann weißt du es auf jeden Fall für die Zukunft, wenn ich dir irgendwann mal im Straßenverkehr begegne.
Ja. Ein Winkzeichen ist also eher als bloße Gefälligkeit des täglichen Lebens anzusehen. Ergebnis: Es liegt kein Schuldverhältnis im Sinne des Paragraph 280 Absatz 1 BGB vor, weshalb der Anspruch auf Schadensersatz aus dem Schuldrecht hier zumindest ausgeschlossen ist. Man könnte auch noch dazu sagen, aus dem allgemeinen Teil des Schuldrechts. Dann kommen wir auch schon zu dem zweiten Anspruch, den wir hier anprüfen müssen. Und das ist nämlich der Anspruch aus Deliktsrecht. Also K könnte gegen B einen Anspruch aus Paragraph 823 Absatz 1 BGB haben und erforderlich ist ja hier erstmal eine Rechtsgutsverletzung. Und man kann hier ganz klar sagen, das Eigentum des K, also sein Wagen, wurde beschädigt. Und die Verletzungshandlung ist hier das Winkzeichen. Ob dieses Winkzeichen dann kausal war für die Rechtsgutsverletzung, das prüfen wir jetzt. Zwischen der Verletzungshandlung und der Rechtsgutsverletzung muss also im Rahmen der haftungsbegründenden Kausalität eben geprüft werden, ob die beiden sozusagen zusammenhängen. Was Kausalität genau ist, wird ja immer durch mehrere Theorien bestimmt, welche wir hier auch nochmal kurz der Vollständigkeit halber ansprechen. Also wir haben einmal die Äquivalenztheorie, die kurz gesagt jedes Ereignis für kausal nimmt, welches nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele. Dann gibt es die Adäquanztheorie, die eine Kausalität bejaht, wenn ein objektiver Beobachter das Verhalten, also hier das Winkzeichen, nach der allgemeinen Lebenserfahrung unter üblichen Umständen als ursächlich für den Verletzungserfolg einstuft. Und es gibt die Normenzwecklehre, nach der der Schuldner gerade für solche Schäden einzustehen hat, die die entsprechende Norm schützen soll. Dazu muss noch geprüft werden, ob die Norm dann das Verletzungsverhalten hier zu vermeiden versucht. Dies sollte, wie gesagt, nur eine kurze Wiederholung sein. Wie ist es denn bei uns, Simon? Ist nach allen drei Theorien die haftungsbegründende Kausalität anzunehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir uns anschauen und überlegen, hätte das Winkzeichen nicht erfolgt sozusagen, dann wäre natürlich das Fahrzeug auch nicht losgefahren. Damit ist es kausal für den Unfall und damit auch final für die Eigentumsverletzung.
Ja, und was müsste dann noch geprüft werden im Anschluss?
Dann bräuchte man natürlich noch die Rechtswidrigkeit und das Verschulden, was hier, glaube ich, relativ schnell beides abgehakt werden kann, denn B hat durch das Winkzeichen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. Ich glaube, die Anspruchsnorm ist hier der 276 BGB, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Ja, genau, also daraus wird die Fahrlässigkeit hergeleitet. Ja, das ist schon mal gut soweit. Der Schaden, der aus der Eigentumsverletzung resultiert, beläuft sich ja hier auf 2000 Euro und kann nicht in Natural ersetzt werden, weshalb das Geld hier zu ersetzen ist. Das findet man so in § 249 Absatz 2 BGB. Somit ist normalerweise jetzt eigentlich diese Grundprüfung abgeschlossen. Was fällt dir hier noch ein, Simon?
Wenn du mich jetzt schon so fragst, meine ich es richtig im Kopf zu haben, dass bei so Gefälligkeitsverhältnissen man immer an eine Haftungserleichterung eventuell denken muss?
Genau. Man könnte hier an eine Haftungserleichterung denken, da das Winkzeichen des B ja hier, wie wir schon angesprochen hatten, keine rechtsverbindliche Gefälligkeit bzw. kein Gefälligkeitsverhältnis in dem Sinne dargestellt hat, sondern eher nur dieses tatsächliche Element mit inne hatte. Haftungserleichterungen bei Gefälligkeiten werden unterschiedlich gesehen und begründet. Das wollen wir hier nochmal ein bisschen ausführen. Zunächst könnte man überlegen, dass eine Haftungserleichterung hier deshalb angenommen werden kann, weil ein unentgeltlich Tätiger nur für grobe Fahrlässigkeit haftet. Also man nimmt sozusagen die Paragraphen 521, 599 und 500, und 690 BGB analog und sagt, ja, da ist so eine Art pflichtwidrige Regelungslücke. Wenn bereits nämlich unentgeltliche Rechtsgeschäfte eine Haftungserleichterung innehaben, dann muss dies doch erst recht für Gefälligkeitsverhältnisse gelten. Das ist sozusagen das Argument dafür. Hiernach würde dem B eine Haftungserleichterung zugutekommen, weil er nur grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat oder zumindest die in eigenen Angelegenheiten angewendete Sorgfalt nicht außer Acht gelassen hat. Man könnte aber auch eine Parallele zu vertraglichen Verhältnissen spannen. Und zwar, wenn es eine ähnliche vertragliche Konstellation gibt, so sagt es eine andere Meinung, und hierbei eine Haftungserleichterung vorliegt, muss dies auch für Gefälligkeiten gelten. Hier wäre aber ein Auftrag nach § 662 einschlägig. Also man guckt im Prinzip, gibt es eine ähnliche vertragliche Anspruchsnorm, beziehungsweise gibt es eine Haftungserleichterung in einer ähnlichen Vertragssituation. Und da sagt man, ja, wir haben ja hier den Auftrag, also § 662 BGB, und da müsste man erstmal reinschauen und in den folgenden schauen, ob es da irgendwie eine Haftungserleichterung gibt. Im Auftragsrecht ist aber keine Haftungsprivilegierung vorliegend, das heißt, man kann hier auch keine Haftungserleichterung ableiten. Und dann kommt noch die letzte Meinung, also die herrschende Meinung, die sagt, dass es gar keine Haftungserleichterung gibt. Es besteht nun mal kein vertragliches Verhältnis, wird gesagt. Daher kann auch keine Haftungserleichterung aus diesen Vorschriften irgendwie angewendet werden, ob es jetzt analog ist oder nicht. Die Haftung bei deliktischen Ansprüchen bleibe auch bei Gefälligkeitsverhältnissen unberührt. Nur weil jemand, und das wird hier sozusagen als Begründung angeführt, eine Gefälligkeit für jemand anderen ausgeführt hat, bedeutet dies nicht, dass er eine haftungserleichternde Vereinbarung mit ihm getroffen hat. Vielmehr sind beide Ansichten, die entweder analog oder aus vertraglichen Vorschriften Haftungserleichterungen ableiten wollen, gegen die Systematik des BGB und können deshalb keinen Bestand haben. So sagt das die herrschende Meinung. Um dies nochmal im Groben zu betrachten, nur weil jemand eine Gefälligkeit entgegennimmt, also der Autofahrer hier, der sagt, okay, danke für das Winkzeichen, kann man ihm doch noch nicht einen Verzicht auf jeglichen Haftungsschutz verwehren. Das heißt, nur weil er jetzt dieses Winkzeichen entgegengenommen hat, kann man jetzt nicht sagen, ja, nee, deswegen kriegst du jetzt keinen Haftungsschutz. Somit lehnen wir hier entschieden eine Haftungsprivilegierung für den B ab, also derjenige, der das Winkzeichen gegeben hat. Wir sind aber jetzt noch nicht am Ende, denn auch der K hat ja seinen Beitrag zu der Situation geleistet, um das jetzt mal so auszudrücken. Was kommt denn dir da noch in den Sinn, wenn ich das so ausdrücke?
Natürlich gibt es dann am Ende immer noch das schöne Mitverschulden nach § 254 Absatz 1 BGB, was man hier mit berücksichtigen muss.
Genau. Dem Geschädigten ist hier ein Teil zuzurechnen, wenn er selbst auch etwas zur Entstehung des Schadens beigetragen hat. Je nachdem, wie viel sein Anteil an der Situation war, muss er sich natürlich auch den Schaden anrechnen lassen. Denn K. traf hier ein Mitverschulden und auch die Betriebsgefahr des Fahrzeugs obliegte ihm. Und hier ist nun anzubringen, was ich mir bei der Lösung schon die ganze Zeit irgendwie gedacht habe. Nur weil B. ein Winkzeichen gibt, ist K. ja nicht frei davon, auf seine Umgebung zu achten und auf die Verkehrssituation zu reagieren entsprechend. K. hat hier übertrieben gesagt blind auf das Handzeichen des B. vertraut, ohne selbst noch einmal abzuwarten oder langsam anzufahren, bis er einen Überblick über die Situation bekommt. Man wendet hier dann eine sogenannte Quotelung des Schadens wegen § 254 Absatz 1 BGB an. Man überlegt also, wer welchen Anteil hatte an der Situation. Also welchen Anteil hat der K. gehabt und welchen Anteil der B. Wir stellen hier fest, dass der K. immer noch selbst für den Betrieb seines Kfz verantwortlich ist und ihn, das ist jetzt so aus der Hand geschüttelt, sage ich mal, zumindest 2/3 oder sogar 3/4 der Schadensverursachung selbst zuzurechnen ist. Wir bleiben jetzt einfach mal bei diesen 3/4 und sagen, dass der B. also circa 1/4 des Schadens mitverursacht hat. Das ist natürlich im Endeffekt dem Richter überlassen, wie man das dann wirklich quotelt, um das jetzt mal so auszudrücken. Und wir stellen also fest, dass K. gegen B. wegen seines Mitverschuldens auch einen Anspruch aus § 823 Absatz 1 BGB in Höhe von, hier haben wir gesagt, 1/4 von 2000, das sind 500 Euro nach Adam Riese. Und wir kommen mal kurz noch zum Fazit, um das Ganze hier jetzt nochmal schön abzuschließen. Also auch wenn man normalerweise bei Gefälligkeitsverhältnissen Nebenpflichten und Schutzpflichten hat, ist dies bei einem Winkzeichen im Straßenverkehr nicht der Fall. Also da sagt man jetzt nicht, das ist jetzt ein rechtlich bindendes Verhältnis. Es ist umstritten, wie und ob eine Haftungsprivilegierung bei bloßen Gefälligkeiten zu werten ist. Die herrschende Meinung gibt keine Haftungserleichterung. Man muss das aber, glaube ich, dennoch ansprechen. Man sollte, bevor man ein Winkzeichen im Straßenverkehr macht, immer aufpassen, dass auch wirklich alles frei ist, denn es kann gut sein, dass man wegen § 823 Absatz 1 BGB einen Teil des Schadens mitzuverantworten hat und dann bezahlen muss. Und jetzt kommt noch hier die kleine, ich würde schon fast sagen, Weisheit aus meinem Leben. Eine Haftpflichtversicherung ist bei solchen Situationen nicht schlecht. Kostet ca. 50 bis 60 Euro im Jahr und schützt einen vor solchen Fällen, natürlich vorausgesetzt, dass die Haftpflichtversicherung das absegnet. Simon, du wolltest noch was sagen?
Ja, genau. Jetzt nochmal was von meiner Warte. Ein kleiner Tipp vielleicht aus Jura-Perspektive, weniger aus praktischer Perspektive, was eine Klausur angeht. Du hast jetzt vorhin so schön gesagt, wir haben uns die Quotelung so ein bisschen aus der Luft gegriffen und im Endeffekt müsste das ein Richter entscheiden, das stimmt. Aber ich würde mal sagen, wenn man eine gute Klausur hinlegt, kann man diese gute Klausur mit einer guten Einschätzung der Quotelung, auch wenn sie nicht ganz richtig ist, noch schön abrunden. Also das finden die Korrektoren gar nicht mal so schlecht. Wenn man in der Situation wirklich darauf kommt, etwas richtig einzuschätzen, ungefähr, muss nicht 100% korrekt sein, dann kommt das immer ganz gut an.
Gut, das war noch dieser kleine Klausurtipp am Ende. Vielen Dank dafür, Simon. Wie gesagt, Haftpflichtversicherung ist nicht schlecht. Das war jetzt noch mein Tipp. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.